Hören Sie Ausschnitte aus dem Fachhörbuch »Wie wirken Arzneimittel? Eine Entdeckungsreise« von und mit Professor Mutschler und erleben Sie die Faszination der modernen Pharmakologie.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut mich sehr, dass Sie gemeinsam mit mir eine Exkursion zu den Wirkungsmechanismen und Wirkprofilen von Pharmaka unternehmen wollen. Ich heiße Sie dazu herzlich willkommen und hoffe, dass Sie am Ende dieser Entdeckungsreise sagen werden, es hat sich gelohnt. Emil Fischer verdanken wir in diesem Kontext die Theorie vom Schlüssel-Schloss-Prinzip. Damit ein Schlüssel, in unserem Fall der Ligand, wirklich schließen kann, muss er erstens in das Schloss, also in seinen Rezeptor passen, und zweitens muss er befähigt sein, wenn er denn im Schloss steckt, den Schließmechanismus auch wirklich zu betätigen. Schauen wir uns dazu jetzt den Schlüssel, den Liganden, einmal näher an. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass es endogene, das heißt körpereigene, und exogene, das heißt von außen dem Körper zugeführte Liganden gibt. Endogene Liganden sind zum Beispiel die Neurotransmitter und Hormone. Zu den exogenen Liganden zählen als besonders wichtige Gruppe die Arzneimittel und natürlich auch die Gifte. Als nächstes sind dann als wesentliche Eigenschaften eines Liganden seine Affinität und intrinsische Aktivität zu besprechen. Doch was ist das, Affinität und intrinsische Aktivität? Der bereits erwähnte holländische Rezeptorforscher Professor Ariens hat dafür anschauliche Bilder gebraucht. Ich zitiere: Ob eine Sekretärin sich morgens bei Arbeitsbeginn sofort an den Computer bzw. die Schreibmaschine setzt oder erst noch ein Schwätzchen hält, das hängt von ihrer Affinität ab. Je schneller sie sich ihren Aufgaben widmet, desto größer ist ihre Affinität. Über ihre intrinsische Aktivität, das heißt über die von ihr tatsächlich erbrachte Arbeitsleistung, sagt das jedoch nichts aus. Diese zeigt sich erst am Ende des Tages an der Art und der Zahl der erledigten Arbeiten. Zitat Ende. Wissenschaftlicher formuliert heißt das: Die Affinität des Liganden zum Rezeptor bestimmt, ob, wie rasch und wie lange, sowie in welchem Ausmaß der Ligand-Rezeptor-Komplex gebildet wird. Bleiben wir noch kurz beim Schmerzgeschehen. Bei der Therapie der akuten Migräneattacke bewähren sich, wie allgemein bekannt, die Triptane, die als Agonisten an G-Protein gekoppelten Serotoninrezeptoren vom 1B-1D-Subtyp wirken. Stimulation dieser Rezeptoren führt zu einer Verengung der im Migräneanfall erweiterten Gefäße, hemmt die Neuropeptidfreisetzung aus aktivierten Trigeminusnervenendigungen und unterbricht die nozizeptive Transmission. Prototyp der Triptane ist Sumatriptan, das Imigran. Die zweite, ebenfalls sehr bedeutsame und jetzt zu diskutierende Hauptgruppe von Rezeptoren sind die Ionenkanalrezeptoren. Ionenkanäle spielen bei zahlreichen biologischen Prozessen eine wichtige Rolle, zum Beispiel bei der Bildung von Aktionspotenzialen, bei den Kontraktionen der glatten und quergestreiften Muskulatur oder auch bei der Insulinsekretion. Mutationen der Ionenkanäle können schwerwiegende Erkrankungen auslösen. So wird beispielsweise die Mukoviszidose durch einen genetisch bedingten Chloridkanaldefekt hervorgerufen. Ionenkanäle sind aus mehreren Untereinheiten zusammengesetzte Membranproteine, die eine Kanalpore bilden. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Geometrie und Ladungsverteilung in der Kanalpore lassen sie bei Öffnung meist nur ein bestimmtes Ion permeieren. Diesem Ion entsprechend, für das sie mehr oder weniger selektiv durchlässig sind, unterscheidet man Natrium, Kalium, Calcium und Chloridkanäle. Daneben gibt es noch mehr Ionenkanäle, wenn nicht nur ein Ion, sondern verschiedene Ionen den Kanal passieren können. Wird ein Kanal durch Bindung eines Liganden geöffnet oder geschlossen, bezeichnet man ihn als ligandengesteuerten Ionenkanal. Erfolgt seine Öffnung oder Schließung dagegen durch eine Änderung des Membranruhepotentials, spricht man von spannungsabhängigen Ionenkanälen, Englisch Voltage-Gated Ion Channels. Ein bedeutsamer Meilenstein Bei der Prophylaxe des Zytostatika-induzierten Erbrechens war die Entwicklung der Cetrone, beispielsweise von Ondansetron, Sofran oder Tropisetron, Navoban. Cetrone blockieren einen speziellen Serotoninrezeptor-Subtyp, den 5-HT3-Rezeptor. Dieser ist der einzige ligandengesteuerte Ionenkanalrezeptor von Serotonin. Alle anderen 5-HT-Rezeptoren sind G-Protein gekoppelt. Das in geöffnetem Zustand für Natrium- und Kaliumionen durchlässige 5-HT3-Kanalprotein bewirkt nach Aktivierung eine Stimulation afferenter autonomer Nerven, die den aufsteigenden Schenkel für die Auslösung des Brechreflexes darstellen. Kommt es nach Applikation von Zytostatika, insbesondere von Platin-Derivaten, zu einer massiven Freisetzung von Serotonin, wird durch 5-HT3-Rezeptoren vermittelt, heftiges Erbrechen verursacht. Als 5-HT3-Antagonisten sind daher Cetrone, wie leicht zu verstehen, potente Antiemetika bei dieser Form von Erbrechen. Dass die Chemotherapie mit hochemetogenen Wirkstoffen die Voreinführung wirksamer Antiemetika von den Patienten als äußerst belastend bis unerträglich empfunden wurde, ihre Schrecken weitgehend verloren hat, ist der Einführung der Cetrone in Kombination mit Dexamethason zu verdanken.
Das Fachhörbuch ist zum Preis von 29,80 Euro bei der Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft Stuttgart erhältlich. Kostenfreier Bestellservice unter der Telefonnummer 0800 29 90 3x die 0.